Buch gefunden ist am Kreuze von Golgatha. Ruhe weg von der Sünde. Ruhe in deinem Frieden, in dem wir Frieden gefunden haben durch dein Blut, in dem du Frieden gemacht hast, Herr Jesus, zwischen den beiden, den Fernen und den Nahen. Und dafür habe herzlichen Dank. Und nun segne uns heute Abend. Gib uns deinen Frieden ins Herz. Ach, die Ruhe. Und in unserer Zeit sicherlich, weil wir frei gemacht worden sind von der Sünde, dürfen wir ruhen in dir. Und dürfen warten auf den Tag, wann du uns endgültig heimholst und endgültig die Ruhe beim Vater gibst. So segne uns den Dienst heute Abend. Segne das Wort, segne das Mahl und habe Dank, dass du uns gerufen hast und dass wir dich jetzt verkündigen dürfen. So sind wir Verkündiger an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott und das wohl heute Abend auch. Mit gesagt sein und mit dabei sein, wenn wir dein Mahl feiern. Habe Dank für deine Treue. Vater, wir beten dich an im Namen Jesu. Amen.
Amen. So, liebe Geschwister, jetzt kommt der siebte Takt dran. Und ich muss ehrlich sagen, mir wäre es lieber, Herr Wolfgang Jubel würde hier stehen und würde euch den siebten Takt nahebringen. Er hat mich also vor einiger Zeit gebeten, ich möchte doch den siebten Takt übernehmen. Naja, nach einigem Zögern habe ich zugesagt und da habe ich gedacht, hätte ich es lieber nicht getan. Ich habe mir eigentlich sehr schwer getan, aber dann wollen wir versuchen und ich rechne eurer Nachsicht. Es ist also der Tag der Ruhe Gottes. Darum haben wir auch dieses schöne, alte, bekannte Lied gesungen. Es ist eine Ruhe vorhanden. Es ist eine Ruhe gefunden. Ja, möchte der Herr es uns allen schenken, dass wir alle etwas mehr in diese innere Ruhe hineinkommen. Dass wir von dieser Ruhe wesenhaft etwas haben. Nicht nur als Schauspieler, die bringen ja manches fertig, aber das wollen wir gar nicht. Wir wollen es aus dem Innersten heraus doch von unserem Gott haben. Wir wollen also einmal die Worte erst lesen. 1. Mose Kapitel 2, es sind die ersten drei Verse. 1. Mose 2, die ersten drei Verse. Und so wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer. Und Gott hatte am siebten Tage sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tage von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und Gott heiligte ihn. Denn an demselben ruhte er von allem seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Gott ruhte. Sicherlich anders als es bei uns ist, wenn ein arbeitsreicher Tag gewesen ist, vielleicht so ein heißer Tag wie heute, man hat hart gearbeitet, dann möchte man sich irgendwie in die Ruhe setzen, in die Ecke setzen und Ruhe genießen. So dürfen wir es uns bei Gott nicht vorstellen. Die Ruhe Gottes dürfte irgendwie tiefer sein, größer sein, herrlicher. Wer ein wenig in der Bibel liest und sich da auskennt, der weiß ja, dass das Wort von der Ruhe die Bezug nimmt auf dieses Geschehen am siebten Tage, im Hebräerbrief vorkommt, im dritten und im vierten Kapitel. Wir haben also die beiden Kapitel also auch angesehen. Da kommt das Wort von der Ruhe, Katapausis, kommt im neunten Testament neunmal vor, Ruhe, und dann das Verb davon, Katapao, kommt viermal vor im Neuen Testament. Und bis auf eine einzige Stelle bei beiden Worten kommen die alle im Hebräerbrief Kapitel 3 und 4 vor. Also wer etwas von der Ruhe sucht im Neuen Testament, in diesen beiden Kapiteln findet man sehr viel. Also es käme zusammen 11 Mal vor. Aber dann habe ich mich gefreut, dass noch ein weiteres Wort von der Ruhe vorkommt. Dieses Wort kommt nur einmal im Neuen Testament vor. Das heißt, Sabbatismus. Sabbat kennen wir, aber nun kommt hier das Wort Sabbatismus, kommt noch einmal vor, steht Kapitel 4, Vers 9, wird im Wörterbuch von Professor Schielitz wiedergegeben, Feier des Sabbats, künftige Sabbatruhe, Befreiung von allem Elend. Also eine wunderbare Erklärung für dieses Wort Sabbatismus, was wir uns darunter vorzustellen haben. Eine künftige Sabbatruhe, ja eine Feier, eine Befreiung von allem Elend. Wir haben also in diesen beiden Kapiteln 12-mal das Wort von der Ruhe. Ich habe mir bei Adolf Heller angesehen in seiner Zahlensymbolik. Er schreibt zu der 12, das ist die Zahl der Vollendung des Reiches Gottes. Also ein Stück, wesentliches Stück vom Reich Gottes wird die Ruhe Gottes sein. Und darum ist es so wichtig, dass wir anfangen, in diese Ruhe Gottes einzugehen. Ich habe mir zu dem Thema von der Ruhe Gottes 5 Punkte notiert. Zunächst einmal eine kleine Wiederholung, was wir in diesen Tagen hatten. Die 6 schöpfungsmäßigen Tage in der Wiederherstellung. In ihren Prinzipien werden wir hineingeführt zum Verständnis des 7. Tages. Dann wollen wir kurz auf diesen kleinen Bericht eingehen, den wir eben gelesen haben im 2. Kapitel. Als ein drittes, was bedeutet es für uns, in die Ruhe einzugehen, das heißt für den Glaubenden. Als viertes, was bedeutet die Sabbatruhe für das Volk Israel. Und vielleicht nur als fünftes einen kurzen Gedanken, kommt einmal die ganze Schöpfung Gottes hinein in die Ruhe Gottes. Wir haben uns also mit dem ersten Blatt der Bibel in diesen Tagen ja eingehend beschäftigt. Und doch sei es mir erlaubt, etwas zu wiederholen. Wir haben gesehen, dass meistens ja das erste Blatt nicht so richtig gelesen wird. Man sieht den ersten Vers als eine Überschrift an und alles weitere dann eine Abhandlung nach dieser Überschrift. Aber wir haben gesehen, der erste Vers ist ein Bericht. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wir haben gesehen, dass der vollkommene Gott nichts Unvollkommenes schafft. Wir haben klare Schriftstellen gehabt. Er hatte nicht als eine Wüste, als ein Tohuwabohu geschaffen. Das mag ein ganzer Äon gewesen sein. Dann kommt der zweite Vers. Die Erde wurde wüst und leer. Finsternis war über der Tiefe, aber der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Es ist etwas in die Schöpfung hineingekommen, was dem Wesen Gottes ganz widerstrebt, das ganze Gegenteil. Es kam Finsternis hinein und mit der Finsternis letzten Endes Tod. Und darum der Bericht, der Geist Gottes schwebte brütend über den Wassern. Der erste Vers, im Anfang schuf Gott. Das heißt, es war eine Entfaltung seiner Kraft. In seiner Gotteskraft hatte diese Welt in das Dasein gerufen. In diesen Versen, die wir betrachtet haben von den einzelnen Tagen, da fängt es immer an und Gott sprach. Ich glaube, beim 3. Tage kommt es 2-mal vor und beim 6. Tage gab 4-mal diese Worte und Gott sprach. Das eine Entfaltung seiner Kraft, das andere, wenn Gott spricht, Offenbarung seiner ewigen Liebe. Wir sehen also in diesen Schöpfungstagen Offenbarung seiner Liebe. Wie Gott nun handelt im Blick auf das, was in seine Welt, in seine Schöpfung hineingekommen ist. Diese 6 Tage sind ein wunderbares Geschehen, das in die Schöpfung hineingekommen ist. Wir haben es aber auch empfunden, dass diese 6 Tage auch etwas anzeigen, wie Gott uns persönlich wiederherstellt. Und diese 6 Tage zeigen letzten Endes etwas, wie Gott mit seiner ganzen Schöpfung insgesamt zu seinem Ziele kommen wird. Am ersten Tage haben wir also das Prinzip der Erleuchtung. Jede Erlösung beginnt mit der Erleuchtung. Wir kennen diese herrlichen Worte: Es werde Licht. Dieses wunderbare Reden Gottes hinein in diese Finsternis. Es war Gottes Kampfansage an den Tod, an sein Herrschaftsgebiet, die Finsternis. Gott ist Licht, Gott ist Leben. Gott kann das in seiner Schöpfung nicht haben. Wir haben gesehen, dass es in unserem Leben, wenn Gott seinen Weg mit uns beginnt, auf dem gleichen Prinzip geht. Dass Gott einmal Licht in unser Herz sendet. Wir haben dieses schöne Wort gehört aus dem Psalm 36, Vers 9. In deinem Lichte sehen wir das Licht. Wenn Gott nicht Licht in unser Herz hineingibt, ja, dann haben wir gar keine Bedürfnisse, die Erlösung Gottes zu erleben und zu erfahren. Ganz anders, wenn das Licht Gottes in unser Leben hineinkommt und wir uns in der Wirklichkeit sehen, wie Gott uns sieht, dann ist ein tiefes Verlangen nach der Erlösung. Also Gottes Kampfansage gegen alle Finsternis, ja, letzten Endes gegen den Tod. Wir haben wunderbare Worte in der Bibel, die uns zeigen, dass nachdem Gott einmal gesagt hat, es werde Licht, dieses Licht weiterhin siegen wird, bis hin zu dem wunderbaren Ausgang, den wir dann in der Offenbarung finden, Kapitel 21 oder 22, ja 22, und Nacht wird nicht mehr sein. Oder der Prophet Jesaja sagt es in seiner Art: Nicht bleibt Finsternis, nachdem einmal Licht Gottes in diese Schöpfung hineingekommen ist, kann Finsternis nicht mehr bleiben. Oder Johannes sagt es in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 8. Die Finsternis vergeht. Warum? Das wahrhaftige Licht scheint schon. Weil das wahrhaftige, wesenhafte Licht da ist, gibt es keine Möglichkeit, für die Finsternis zu bleiben. Und es ist wunderbar, wie Evangelium Gottes schon im Alten Testament verheißen ist, bei dem zweiten Lied von dem Knechte Gottes im Jesaja, Kapitel 49, sagt Gott: Es ist mir zu wenig, zu gering, dass du mein Knecht bist, um die verlorenen Stämme Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Heiden, zum Licht der Nation gesetzt. Und wenn wir dann die Reise des Apostel Paulus begleiten, dann finden wir, wie er dieses Wort nimmt und wie er darauf beruft, die Verkündigung des Lichtes hineinzutragen in die Nationen. Dieser erste Tag schließt: Abend und Morgen, erster Tag. Haben Sie schon mal bedacht, warum es heißt Abend und Morgen? Wir sprechen am meisten, es wird Morgen, es wird Abend, ein Tag. Die Bibel macht es gerade umgekehrt. Abend, Morgen. Da liegt das Geheimnis drin vom Licht. Wenn das Licht erstmal gekommen ist, das Licht siegt. Es geht immer bei Gott vom Abend in den Morgen hinein. Und darum diese Formulierung bei allen 6 Tagen, Abend und Morgen. Dann kommt der zweite Tag. Wieder eine Scheidung, die notwendig ist als nächsten Schritt zu der Erlösung. Wir haben gesehen, dass die Welt damals aus Wasser bestehend im Wasser gewesen ist. Und wenn nun die Wasser geschieden wurden, die Ausdehnung oder Wölbung oder Feste, wie man es sagt, oberhalb und unterhalb. Gott klagt einmal durch seinen Propheten Jeremia zu seinem Volk: Nicht die Quelle lebendigen Wassers haben sie verlassen und haben sich Zisternen gemacht, die doch kein Wasser halten. Man fragt, kann man so dumm sein? Da ist die Quelle und da ist ein Tümpel. Und dann nimmt man das Wasser aus dem Tümpel. Wir lächeln drüber. Und doch stehen wir alle in der Gefahr, liebe Geschwister, geistlich gesehen, genauso zu handeln. Ich denke an das Gespräch, das der Herr mit der Frau am Jakobsbrunnen hatte. Wer von diesem Wasser trinkt, das hier unten ist, wie geht's weiter? Den wird wieder dürsten. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Es wird in ihm zu einer Quelle lebendigen Wassers werden. Wir merken, wie wichtig ist diese Scheidung, die Gott vollzogen hat in seiner Schöpfung für unser eigenes Leben. Scheidung. Gott hat dem Abraham gesagt, dem Vater des Glaubens, gehe für dich allein. Wir merken, wie Scheidungen Gottes in unserem Leben aussehen können. Der dritte Tag war noch einmal eine Scheidung, Erde und Meer. Das Meer bleibt bis zum fünften Tage fruchtleer. Aber für unsere Erde war es die Geburtsstunde. Und es ist einzigartig, wie wir das sehen, aus dem ganzen weiteren Bericht, wie Gott aus dieser Erde, aus diesem Ton, alle Formen des Lebens hervorbringt, alle Arten des Lebens. Am dritten Tage zunächst vegetabilisch, wir haben es gehört, Kraut, Gras, Fruchtbäume, die Frucht tragen. Aber ihr Same ist in ihnen. Ein wunderbares Prinzip am dritten Tage. Leben kommt hervor aus der Erde. Wir denken an das Weizenkorn, das in die Erde fällt. Und wenn es nicht in die Erde fällt, bleibt es allein. Wenn es in die Erde fällt und stirbt, bringt es viel Frucht. So ist von jeher der dritte Tag der Tag der Auferstehung. Ist aber auch ein Bild für die Wiedergeburt, ist aber auch ein Bild für die Fruchtbarkeit, die da Frucht tragen. Dreimal kommt das Wort Frucht vor am dritten Tage. Drei ist die Zahl des Geistes. Dreimal drei ist neun. Und die Frucht des Geistes ist neunfach. Wir merken, wie schön unsere Bibel ist. Ja, wollen wir das mal schließen. Dann geht es mit dem vierten Schöpfungstag weiter. Und wir haben gesehen, dass die weiteren drei Schöpfungstage irgendwie in Beziehung zu den ersten stehen. Am vierten Tage werden die Lichter geschaffen. An der Ausdehnung des Himmels, Tag und Nacht scheiden sie. Sie sind zu Zeichen, Zeiten und Tagen zu leuchten. Man sieht in diesem Geschehen am vierten Tage einen Hinweis zur Leiblichkeit. Licht wird in Leiblichkeit dargestellt. Ich habe dabei gedacht an den Satz von dem großen christlichen Denker Oettinger: Das Ende aller Wege Gottes ist Geistleiblichkeit. Hier haben wir schon die ersten Ansätze in der Schöpfungsgeschichte. Auch im Blick für unser eigenes persönliches Leben, wohin Gott uns führen will. Dann kommt der fünfte Tag. Hat er gesagt, dass die Wasser bis dahin unfruchtbar geblieben sind. Jetzt gibt es eine weitere Belebung. Gott sagt ein weiteres Nein zum Todeszustand. Im Wasser wimmeln die Fische höherer und niederer Gattung, wie Gott es gesagt hat. Also Hervorbringung des Lebens, Beendigung des Todeszustandes. Wir wurden beim zweiten Schöpfungstag schon die Seele erinnert, Ich habe den Eindruck, dass es beim fünften Tag noch stärker ist. Wir haben gehört heute Morgen bei Bruder Jugel, dass anstatt Wesen das Wort Seele steht. Ich gewinne den Eindruck, im Blick auf unser inneres geistliches Werden, dass hier jetzt mit unserer Seele göttliches geistliches geschehen soll. Das Ziel Gottes ist ja auch die Errettung unserer Seele. Als Endertrag des Glaubenslebens sollen wir Errettung der Seele davontragen. Aber gehen wir noch kurz zum sechsten Tag. An all den Tagen ist ja eine gewisse stufenweise Offenbarung von der Herrlichkeit Gottes. Er führt seine Welt schrittweise aus dem Tode heraus hinein in das Leben. Er selbst ist der ganz andere. Er ist der ewig Seiende. Und darum ist er der, der Leben immer wieder hineingeben kann in jeden Todeszustand. Der sechste Tag bringt die Vollendung. Zuerst diese ganzen Lebensformen, die wir gesehen haben, animalischer Art. Die Erde bringe hervor. Und dann die Krone. Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Wir haben es in Kolosser 1, Vers 15 gesehen. Das Bild Gottes ist er, der Sohn Gottes. Wir könnten andere Worte noch anführen. Römer 8, 29, 2. Korinther 3, 19, 1. Johannes 3, Vers 2. Das müssen wir wieder sehen. Ja, ihn anschauend werden wir hineinverwandelt in dieses wunderbare Bild Gottes. Was also dort in der schöpfungsmäßigen Wiederherstellung geschehen ist, in diesen 6 Tagen, ist immer ein wunderbares Bild für göttliches, geistliches Geschehen in unserem Leben. Gott will auch bei uns dieses Leben hervorbringen. Einige Worte zu dem Bericht des 7. Tages. Es heißt so, Gott hat am 7. Tage sein Werk vollendet. Zu dem Wort vollendet habe ich in einer Schrift gefunden, das hebräische Wort vollenden heißt hier in diesem Sinne völlig aufhören zu sein, nämlich dem Gedanken nach, was man bisher war. Und dann kommt der 2. Gedanke, vollenden, zu einem ganz bestimmten Ziel hinstreben. Eben zu diesem wunderbaren Ziel im Bilde Gottes. Gott hat alles in diesen 6 Tagen zu einer wunderbaren inneren Harmonie geführt. Und Gott möchte es auch geistlicherweise bei uns dahin führen. Darum ist die Zahl 7 einmal die Zahl der Vollendung, aber auch die Zahl der Vollkommenheit. Gott löst alles aus dem Todeszustand heraus hinein in das Leben. Hier spüren wir, liebe Geschwister, dass wir alle durch den Fall verloren haben. Wir haben ja dieses schöne Lied gesungen, dieses alte, bekannte Lied, bin durch die Welt gegangen. Von der Ruhe im Sohne Gottes, von seinem Kreuz, von dem Blut, das dort geflossen ist. Kreuz und Auferstehung, Gericht und Erlösung. Wie nun in Jesus der wahre Sabbat gekommen ist. Jetzt könnte man die ganzen Evangelien durchsehen, in welch einer herrlichen und wunderbaren Freiheit unser Herr am Sabbat gehandelt hat. Sie haben ihre Törichtigkeit gemeint. Der kann nicht von Gott sein. Der hält den Sabbat nicht. Oh ja, er hat den Sabbat in der göttlichen Weise gehandelt, indem er Werke der Liebe, Werke der Barmherzigkeit hervorgebracht hat. Gott ruhte, so sagt es uns der Text. Ich sagte schon, Hebräerbrief nimmt darauf immer wieder Bezug, Kapitel 3 und 4. Eine neue, vollendete Weltordnung. Ich habe mir von Jakob Kröger einen Satz hingeschrieben, der mir im Blick auf die Ruhe Gottes so gut gefallen hat. Gottes Ruhen ist ununterbrochene Gemeinschaft und nie ermüdender Dienst höchster und vollendeter Ordnung. Das erkennen wir ja auch, liebe Geschwister, wenn wir in Jesus das Heil erlebt und gefunden haben, wie Gott in Gemeinschaft mit uns eintreten will. Ja, und so manche hat schon gesagt, bei Seelsorge sei vorsichtig, dass du nicht ein Werk Gottes, das er begonnen hat, vielleicht zerstörst. Wie zart und wie vorsichtig muss man sein, weil Gott schon irgendwie gehandelt hat. Nie ermüdender Dienst, Gemeinschaft. Wir lesen weiter, Gott segnete den siebten Tag und Gott heiligte ihn. Also Gott zieht sich nicht zurück. Er ist hervorgetreten zu einem gewaltigen, wunderbaren Wort, auch in unser Leben hinein. Aber damit ist Gott nie am Ende. Gott will immer weiterführen. Gott will sich weiterhin offenbaren. Seine Offenbarung besteht hier nach diesem Text im Segnen und im Heiligen. Gott segnete den Tag. Gott heiligte den Tag. Mir hat es einen tiefen Eindruck gemacht, dass Gott diesen Tag segnet. Und wir erleben es ja aus dem ganzen Neuen Testament heraus, wie man da in eine falsche Starre hineinkommen kann und letztlich am Segen Gottes vorbeigeht. Und wie Gott diesen Tag heiligt. Dass der Mensch in eine vermehrte und eine vertiefte Gemeinschaft mit ihm, den Ewigen, eintritt. Gott will Gemeinschaft mit seinen Erlösten und Gott will sie segnen. Gesegnet sei der Gott und Vater, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung inmitten der himmlischen. Aber wieder müssen wir den Schmerz aussprechen, dass diese Sabbatruhe Gottes die Welt nicht mehr besitzt. Wenn wir in Römer 1 hineinschauen würden jetzt, dann würden wir finden, dass Gott ja seine Schöpfung so angelegt hat, dass die Menschen ihn finden könnten und dass die Menschen dann ihm die Lobpreisung, die Ehre, den Dank darbringen. Und dann finden wir ungefähr so Vers 21, 22, 23, wie das Geschöpf sich von Gott weggewandt hat, und wie das Geschöpf den Geschöpfen Ehre und Anbetung und Verherrlichung darbringt. Und das ist geblieben bis auf unsere Zeit. Idole hat man, die betet man an und. Und an dem unser ganzes Leben hängt, an dem geht man vorbei. Aber etwas ist doch merkwürdig.
Letztlich ist eine tiefe Sehnsucht in allen Menschen geblieben. Und irgendwie versucht man, die Sehnsucht der Menschen anzusprechen. Was nennt man heutzutage nicht alles Paradies, nicht? Da gibt es ein Blumenparadies und was weiß ich, was für Paradiese gibt. Bis hin zu, habe ich selbst bei einer Spielhölle gesagt, die nennt man dann auch Spielparadies. Man spricht den Menschen in seiner tiefen Sehnsucht an, dass er hat nach dem Paradies. Und führt den Menschen in die Irre.
Die Sehnsucht bleibt. Aber ebenso die Sabbatruhe, sie bleibt auch. Sie ist aufbewahrt. Letzten Endes für alle. Zunächst aber einmal für das Volk Gottes. Als Drittes wollte ich kurz etwas sagen. Unser persönlicher Weg, in diese Ruhe einzugehen. Jetzt wäre ja die Frage, kann man jetzt schon in die Ruhe eingehen? Oder ist das erst etwas Zukünftiges, dass man in späteren Zeitaltern in die Ruhe eingeht? Wir sollten da auf das Wort hören, was das Wort uns zu sagen hat. Aber vielleicht noch zunächst einmal auch ein kleines Erlebnis. Es ist für uns alle schön, wenn wir manchmal Geschwister kennenlernen dürfen, an denen wir so ganz bestimmte göttliche Züge erkennen. So denke ich an einen Bruder, bei dem ich ganz stark das Wort der Ruhe spürte. Es war der liebe Bruder Karl Merz. In seinen letzten Lebensjahren war ich verhältnismäßig oft mit ihm zusammen, habe ihn in manchen Lagen erlebt. Oft kann er nur so dastehen und alles in Ruhe sich ansehen, ohne aus der Ruhe herausgebracht zu werden. Wir waren einmal den ganzen Tag unterwegs, abends hat er eine Bibelstunde zu halten. Karl Merz war immer in der Ruhe. Und als er abends in die Stunde kam, er war in der Ruhe und konnte vor Gott reden und aus Gott reden. Das ist aber schön, liebe Geschwister, wenn wir solche Erlebnisse haben, dass wir sehen, es gibt eine Ruhe für das Volk Gottes. Wir wollen uns auch ermuntern von der Schrift her. Wir denken also jetzt wieder an den Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 3. Durch Glauben gehen wir in die Ruhe ein. Also nicht zukünftig, sondern jetzt. Der Glaubende, der es in Jesus annimmt, der darf in diese Ruhe Gottes eingehen. Israel ging damals durch den Unglauben. Und weil sie die Verkündigung nicht mit Glauben gemischt haben, gingen sie eben in die Unruhe ein. Hebräer 4, Vers 11, eine weitere Ermunterung, sagt die Schrift, wendet allen Fleiß an, in die Ruhe einzugehen. Also wieder ein Gedanke, wir dürfen jetzt schon in der Ruhe sein, aber nun sagt die Bibel, wendet allen Fleiß an. Da haben wir wieder den Gedanken, unser Heilserleben ist nichts Automatisches. Die Bibel redet an einigen Stellen vom Fleiß. Fleiß anwenden, nicht um in das Heil einzutreten, da hilft Fleiß nicht. Aber hier heißt es, Fleiß anwenden, um in die Ruhe einzutreten. Wir haben von Hebräer 4, Vers 12 schon erwähnt, das Wort Gottes lebendig, wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch und scheidet Mark und Bein, Seele und Geist. Scheidet. Das gleiche Wort steht in Hebräer 2, Vers 4 und da wird es nicht mit Scheiden übersetzt, sondern Austeilung des Heiligen Geistes. Warum übersetzt man das so und dort so?
habe den Eindruck, dass beide Übersetzungen richtig sind. An der gleichen Stelle. Einmal ist es nötig, dass es innerhalb unseres Lebens zwischen Geist und Seele eine Scheidung gibt. Geistesmenschen, die eine Seele haben, die mehr und mehr ins göttliche Leben hineingebildet wird. Und dann haben wir Zuteilung vom Wort, sowohl für den Geist als auch für die Seele. Das sind tiefe, wunderbare, herrliche Gedanken, denen sollten wir öfters nachgehen. Was Gott und das Wort Gottes über unsere Seele sagt. Es geschieht durch das Wort. Das Wort hat immer eine wunderbare, reinigende Kraft. Und das ist schön, dass wir in diesen Tagen so viel Wort Gottes erlebt haben. Ganz gewiss mit reinigender Kraft. Auch im Blick, wenn wir jetzt das Mahl des Herrn feiern wollen. Persönlich in die Ruhe einzugehen, wir mögen vielleicht alle an eine Einladung unseres Herrn Jesus denken, die möchte ich gern vorlesen. Matthäus 11. Ist Vers 28, 29. Ich lese schon Vers 27. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Und wenn irgendein Sohn ihn offenbaren will, kommet her zu mir alle, ihr mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben oder ich werde euch zur Ruhe bringen. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ich habe den Vers 27 gern mitgelesen. Hier werden wir in die Offenbarung des Sohnes und des Vaters hineingenommen. Ich glaube, dass das ganz wesentlich ist für den Glauben, um in diese Ruhe Gottes einzutreten. Wir haben ja gesagt, Gott sprach. Offenbarung seiner Liebe. Und dann dürfen wir zu ihm kommen. Und er wird uns zur Ruhe bringen. Er, nicht wir. Und dann, wenn wir bei ihm sind, lernen wir von ihm. Und dann geht es weiter hinein in die Ruhe. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Seele haben wir ja bei dem Wasser gefunden, bei dem vielen Bewegenden. Er spricht ein Wort und das Wasser ist still. Aber wir hätten im Alten Testament herrliche Worte von der Ruhe. Ich greife eins heraus, 1. Samuel 3,21. Kennen alle den Samuel, der als kleiner Knabe schon in das Heiligtum kam, in den Dienst Gottes hineingenommen wurde. Und dann heißt es in diesem Vers, 1. Samuel 23, Gott offenbarte sich dem Samuel in Silo. Silo heißt Ruhe, Ruheort, Ruheplatz. Da merken wir wieder, Geschwister, in die Ruhe eintreten. Und dann hat man wieder Teil an weiteren Offenbarungen Gottes. Petrus sagt, sein Geist, auch der Geist der Herrlichkeit, er ruht auf uns. Der Geist Gottes bringt uns in diese Ruhe hinein. Wie es von ihm, unserem Herrn, heißt, Jesaja 11, Vers 2, der Geist ruhte auf ihm. Er will uns in seine Ruhe hineinnehmen. Persönlich dürfen wir auch einen Dienst tun. Philemon, Brief, Vers 20. Bruder, erquicke mein Herz in Christo. Ich möchte gern Nutzen an dir haben. Kurz etwas für Israel. Wir haben an einigen Stellen, greif einer heraus, Jeremia 31, 2, Gott will Israel zur Ruhe bringen. Josua hat sie in das Land geführt, nicht Mose, Josua. Aber Josua hat sie nicht in die Sabbatruhe hineingeführt. Wir haben schon gesagt, Verkündigung des Wortes Gottes nützte ihnen nichts. Sie haben das Wort nicht mit dem Glauben gemischt. Aber dann lesen wir Hebräer 4, Vers 7. Gott setzt mit einem Heute in David einen neuen Tag. Nimmt das da Bezug auf den Psalm 95. Gott gibt seinen Plan nicht auf. Wenn es da nicht in die Ruhe hineingegangen ist, hat Gott ein neues Heute. Und Gott wird ganz gewiss seinen Plan hinausführen mit Israel. Und wird Israel in die Ruhe hineinführen. Darum heißt es, Hebräer 4, Vers 9, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volke Gottes aufbewahrt. Darf ich noch mal daran erinnern, man sollte diese Worte sich gut einprägen. Prophet Hosea, Kapitel 5, am Schluss, Vers 15, Kapitel 6, die ersten drei Verse. Er geht an seinen Ort. Aber dann kommt der zweite und der dritte Tag. Dann wird er sich seines Volkes wieder annehmen. Wir haben die Worte ja gehört und auch gelesen, Psalm 90, 2. Petrusbrief, bei Gott ein Tag wie 1000 Jahre, 1000 Jahre wie ein Tag. Und das mit diesem Tag des Äons, dieser ganz bestimmte Zeitabschnitt genannt ist, wo Gott seinem Israel das verheißene Reich geben wird, diese 1000 Jahre Frieden, Heil, Rettung in einzigartiger, wunderbarer Weise. Wir haben in der Schrift manchen Hinweis. Der Herr sagte einmal zu seinen Jüngern, sind einige hier, die werden den Tod nicht sehen, bis sie den Sohn des Menschen in seinem Reiche gesehen haben. Nicht mit seinem Reiche kommt, sondern in seinem Reiche. Und dann heißt es, nach 6 Tagen, da war das auf dem Berge der Verklärung, als der Herr vor seinen Jüngern umgestaltet wurde, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider weiß, weißer als das Licht. Nach 6 Tagen, am 7. Tage, da wurde etwas offenbar, wie es sein wird in seinem Reiche. So hätten wir manche Stellen, vielleicht nur eine. Als Mose auf den Berg geht, zur Begegnung mit Gott, um das Gesetz zu empfangen, dann heißt es, da war er 6 Tage unter der Wolke. Am 7. Tage trat er hinein in die Herrlichkeit Gottes. So haben wir manche wunderbaren Hinweise in unserer Schrift, wie Gott es ganz gewiss sicherlich in kurzer Zeit, wir können nicht festlegen, ob es nun im Jahr 2028 ist oder 2020 oder 2010, lassen wir alles völlig offen. Aber wir wissen und wir sehen es an den Zeichen der Zeit. Der Tag ist nahe. Und wir wollen uns persönlich für uns ermuntern lassen, in die Ruhe einzugehen. Zu warten mit allen Heiligen auf diesen Tag, wo Israel dann in diese Ruhe Gottes eintreten wird. Noch einen kurzen Blick auf die Völker. Wir kennen den Heilsplan Gottes in großen Zügen. Apostelgeschichte 15 in meisterhafter Weise ganz kurz dargestellt. Jetzt zuerst ein Volk auf seinen Namen. Die Gemeinde Gottes. Wenn das geschehen ist, nach diesem, da wird die zerfallene Hütte Davids aufgebaut. Dann wird Israel errettet. Dann kommt das Dritte, damit die übrigen der Nationen, alle, über die der Name des Herrn angerufen ist, dass sie dann den Herrn suchen werden. So deutlich, so einfach, so klar steht es da, dass jedes eigentlich erkennen dürfte. Paulus hat in Römer 11, die Verse 25, 26 geschrieben, dass dieses Geheimnis uns nicht unbekannt sei. Wenn die Fülle aus den Heiden eingegangen ist, wird ganz Israel errettet werden. Und das ist mir wichtig, was dann nachher kommt. Denn aus Zion wird der Erretter kommen. Er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Als Israel in der ersten Aufbauphase war, ein sauberes Volk, hat man gejubelt, hat gemeint, es wird immer schöner, immer herrlicher. Und dann kommt der Messias. Ganz anders ist es gekommen. In Israel ist alles so korrupt wie in der ganzen westlichen Welt. Die Worte Gottes sind immer wahr. Aus Zion kommt der Erretter, er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und dann werden diese wunderbaren Verheißungsworte, die Gott seinem Volke gegeben hat, die werden sich ja alle herrlich und wunderbar erfüllen. Vielleicht einmal zwei Worte aus dem Sacharja, Kapitel 8. Es wird geschehen, gleich wie ihr Haus Juda und Haus Israel ein Fluch unter den Nationen gewesen seid, also werde ich euch retten und ihr werdet ein Segen sein. Vers 23 im gleichen Kapitel. In jenen Tagen, da werden 10 Männer aus allerlei Sprachen der Nationen ergreifen, ja ergreifen werden sie den Rockzipfel eines jüdischen Mannes und werden sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Sie werden sagen, bei uns klappt alles nicht. Und bei euch geht alles so wunderbar, so geordnet. Wir brauchen eure Hilfe. Sie werden hinströmen, heißt es beim Propheten Jesaja, bei diesen bekannten Worten, Jesaja 2, Verse 1 bis 4. Sie werden hinströmen. Ich liebe das Wort. Jetzt noch ein Kampf gegen dieses Volk, ganz besonders noch ein Kampf um Jerusalem. Und dann kommt diese herrliche Wende unseres Gottes. Und dann werden die Nationen hinströmen. Dann werden sie lernen von diesem Volk, das in der Ruhe Gottes lebt, dass dann die Sabbatruhe Gottes haben wird, dass dann die Völker auch danach ein Verlangen haben. Ich möchte nicht viele Worte machen, möchte jetzt schließen, möchte vielleicht nur noch mal zurückkommen auf den Psalm 104. Es ist ja der Schöpfungspsalm. Prophetisch wird uns ja auch da etwas Wunderbares gesagt. Ich lese nur die Verse 29, 30. Du verbirgst dein Angesicht. Was geschieht, wenn Gott sein Angesicht verbirgt? Sie erschrecken. Du nimmst ihren Odem hinweg. Sie hauchen aus und kehren zurück zu ihrem Staube. Da ist alles aus für uns. Da hat der Mensch keine Hoffnung mehr. Aber nicht unser Gott der Hoffnung. Vers 30. Du sendest deinen Oden aus, sie werden erschaffen. Du erneuerst die Fläche des Erdbodens. Ach, so hätten wir manche Stellen in unserer Bibel. Wenn ein Gericht Gottes kommt, dann sieht es so aus, als würde alles aus sein. Keine Hoffnung mehr. Aber dann handelt Gott. Und dann erfreut mich überaus sehr der nächste Vers, der Vers 31. Da heißt es: Jehovas Herrlichkeit wird ewig sein. Jehova wird sich freuen seiner Werke. Da haben wir geachtet auf die Zeitform. Nicht der Herr freut sich seiner Werke, der Herr wird sich freuen seiner Werke. Dann, wenn er alles erneuert. Wenn es dann dahin kommen wird, dass alle seine Werke, wie es geschrieben steht, Psalm 145, dass alle seine Werke ihn loben und ihn preisen werden, dann wird unser Gott sich freuen aller seiner Werke. Nun habe ich halt in Kürze etwas gesagt zu diesem siebten Tag, dem Tag der Ruhe. Möchte der Herr uns allen Gnade geben, dass wir persönlich eintreten in diese Ruhe. Und weil Gott uns selbst Ruhe schenkt, dass wir es in unseren Herzen tragen dürfen, von diesem Gott der Hoffnung, im Blick auf seine ganze Schöpfung. Wir wollen jetzt noch ein Lied singen. Ich glaube, achtmal kommen.